das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist ja eine unglaublich schöne und eindrucksvolle Geschichte. Wahrscheinlich gehört es aus dem Grund zu den bekanntesten Erzählungen der Bibel. Jeder, der es liest, hört, sieht, der kann etwas daraus für sich mitnehmen. Wir sollen Menschen lieben, sie sehen, ihnen helfen in ihren Sorgen und Nöten. Und ich finde das total toll. Denn wenn jeder das machen würde, dann wäre diese Welt wirklich ein besserer Ort. Und es wäre total schön hier. Nur in diesem Gleichnis, beziehungsweise in dem, was das Gleichnis auslösen kann, steckt auch so eine gewisse Gefahr drin. Die Gefahr, einen unglaublichen Druck auszubauen. Denn was ist denn, wenn ich Menschen mal nicht lieben kann? Dann baut das so einen Druck in mir auf, ich müsste doch, beziehungsweise nein, ja, dann nehme ich es doch nicht ganz so ernst und so weiter. Und gleichzeitig ist aber auch gerade deshalb dieses Gleichnis so wertvoll. Aber um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Gleichnisse, das sind Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und mit diesen Beispielgeschichten wollte er schwierige oder herausfordernde Wahrheiten einfach vermitteln. Und darin war er echt ein Genie. Er konnte total spannend und pointiert erzählen. Und immer so, dass es mit der Frage beziehungsweise mit dem Anliegen passte, welches er seinem Gegenüber erklären wollte. Und in diesem Fall von dem Gleichnis erzählt Jesus diese Geschichte einem bestimmten Mann, der mit einer bestimmten Frage zu ihm kam. Und ihr seht im Hintergrund gleich den Bibeltext vom barmherzigen Samariter. Und der Mann, dem Jesus das Gleichnis erzählte, der lebte vor ganz vielen Jahren, damals als Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Und wir wissen leider nicht seinen Namen oder wie alt er war. Aber was wir von ihm wissen ist, dass er sich wirklich bemüht hat, ein guter Mensch zu sein. Er war ein sogenannter Schriftgelehrter. Er gab den Armen Geld, half seinen Freunden, las ganz viel in der damaligen Bibel, betete sehr, sehr oft und bemühte sich so zu leben, dass Menschen und Gott sagen, boah, das ist wirklich ein toller, guter Mensch. Und das gab ihm ein Gefühl von Sicherheit. Denn wenn das so ist, dann wird ja Gott wohl zufrieden mit mir sein. Und dann kam Jesus. Der Jesus, der so viel auf den Kopf zu stellen schien. Der Jesus, von dem er und seine Schriftkollegenfreunde nicht genau wussten, ist er jetzt wirklich so von Gott geschickt oder ein Scharlatan? Und das rauszufinden war total wichtig. Denn es liefen immer mehr Menschen diesem Jesus nach. Und wenn der jetzt irgendwas Blödes erzählt, dann bringt er die Leute ja von Gott weg. Und darum beschließt dieser Schriftgelehrte einen Test. Er will Jesus auf die Probe stellen. Und er kommt mit seiner Testfrage direkt zum Kern. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ewige Leben. Ein Leben, das mit diesem Tod auf dieser Welt eben nicht endet. Ein Leben im Himmel. Dort, wo es keine Krankheit mehr gibt, kein Leid, kein Stottern, keine Behinderung, keine Ausgrenzung, keine Tränen, kein Schmerzen und kein Geschrei. Dort, wo jeder Mensch glücklich ist, weil er in der direkten Nähe von Gott leben darf. Wie komme ich dahin? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wie gut muss ich sein? Und an der Antwort auf diese Frage konnte der Schriftgelehrte ganz genau überprüfen, wo Jesus steht. Lehrt er Blödsinn? Oder überstimmt das, was er sagt, mit der damaligen Bibel? Und jetzt macht Jesus was ganz Spannendes. Das machten damals viele. Er beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage. Du, was liest denn du? Im Gesetz. Und die Antwort auf diese Frage kannte damals jeder Jude. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das war Teil des Glaubensbekenntnisses, was die ganz oft sprachen. Und auch den zweiten Teil kannte damals jeder. Denn es war die Zusammenfassung von so ziemlich allen zwischenmenschlichen Geboten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist genau richtig, sagt Jesus. Tu das, so wirst du leben. Und mit dieser Bestätigung bestätigt Jesus, dass er das, was er lehrt, das Richtige ist. Und eigentlich könnte jetzt an dieser Stelle das Gespräch zwischen den beiden vorbei sein. Der Schriftgelehrte stellt Jesus auf die Probe, der sagt das Richtige und gut ist. Aber das Gespräch geht weiter. Und ich finde es mega spannend, warum das Gespräch weitergeht. Schaut euch mal den Vers 29 an. Er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? der eben noch so selbstsichere Schriftgelehrte, der Jesus auf die Probe stellen wollte, bekommt plötzlich das ganz starke Bedürfnis, sich selbst rechtfertigen. Und an dieser Stelle ein kurzer Einschub für die Theologen unter euch. Das griechische Wort für Rechtfertigung, Diakoisis, kommt in der Bibel sonst nur noch im Römerbrief vor, da wo Paulus von der Rechtfertigung im Glauben spricht. Der Schriftgelehrte versucht sich mit seiner Frage selbst als gerecht zu erklären. Jesus sagt, lieber Schriftgelehrte, tu das, mach das, dann wirst, liebe Gott und deine Mitmenschen, dann wirst du leben. Und genau in diesem Moment, wo es ihn persönlich betrifft, muss der Schriftgelehrte gespürt haben, oh Mann, wenn ich so sein muss, um gut genug vor Gott zu sein, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich mir das mit Gott und Himmel und so weiter abschminken. Wisst ihr, der Schriftgelehrte, der wusste ja diese theoretische Antwort schon ganz, ganz lange. Aber als er Jesus begegnet ist, merkt er ganz tief in sich drin, da passt was nicht. Ich bin nicht so. Meine Mitmenschen zu lieben, das fällt mir schwer. Das kann ich nicht, zumindest nicht bei jedem. Da gibt es Menschen, da fällt es mir wirklich schwer, sie zu lieben. Es gibt Menschen, denen würde ich nicht helfen, sie nicht lieben. Und Liebe zeigt sich eben immer in der Tat. Und wenn wir ehrlich sind, oder wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir so wie diesem Schriftgelehrten. Vom Kopf her weiß ich das. Jesus will, dass wir alle Menschen lieben und die Welt wäre ein besserer Ort und das wäre total toll. Wir sollen jeden Menschen sehen, freundlich sein, ihm Gutes tun, geduldig sein, wertschätzen und helfen und so weiter. In der Theorie weiß ich das. Aber in der Praxis, dann wenn es konkret wird, kann das manchmal sehr, sehr schwer sein. Dann, wenn nämlich jemand gemein zu mir war. Dann, wenn mich irgendwer ständig nervt. Dann, wenn jemand irgendwas an sich hat, was mich ekelt. Dann, wenn jemand einer Person schadet, die mir wichtig ist. Dann, wenn jemand so ganz anders ist als du oder dir sehr ähnlich ist. Dann, wenn jemand sich ständig in den Mittelpunkt stellen will. Dann, wenn dich jemand anpammt. Dann, wenn jemand deinen geliebten Opel Vivaro in der Nacht auf Freitags zu Samstag gegen ein Verkehrsschild schiebt und Fahrerflucht begeht. Dann, wenn jemand dir die Parklücke klaut. Dann, wenn jemand ständig ohne Grund eingeschnappt oder beleidigt ist. Dann, wenn jemand dauernd laut ist. Dann, wenn jemand ständig will, dass du leise bist. Oder dann, wenn jemand ständig dich arrogant anpammt. Dann, wenn dich die Person verlassen hat, gerade in dem Moment, in dem du sie am meisten gebraucht hast. Dann, wenn dir jemand Schmerzen zugefügt hat. Wisst ihr, es gibt so viele Gründe, Menschen, die es uns echt schwer machen, bestimmte Menschen zu lieben. Und das wusste auch der Schriftgelehrte. Er wusste, ich kann nicht jeden Menschen lieben. Und genau darum kam ihm eine Idee. Er sagt, naja, Gott sagt ja, ich soll meinen Nächsten lieben. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wer ist denn das, dieser Nächste? Wenn der sowieso jemand ist, bei dem es mir total leicht fällt, den zu lieben, wenn das jemand aus meiner Gruppe ist, den ich mag, dann könnte ich es schaffen, denkt er. Und jetzt braucht er nur noch diese Bestätigung von Jesus. Und darum fragt der Schriftgelehrte, um sich selbst recht zu fertigen. Wer ist denn mein Nächster? Und seine Erwartung und Hoffnung war, dass Jesus eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert. Der Nächste, das ist der aus deinem eigenen Volke, den sollst du lieben. 4. Mose 19. Doch genau das macht Jesus nicht, im Gegenteil. Auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, erzählt Jesus statt der einfachen Antwort die Geschichte des barmherzigen Samariters, die wir gesehen haben und die ich nochmal kurz nacherzähle. Die Geschichte von dem Mann, der überfallen wurde, von Räubern. Die schlugen ihn halbtot und nahmen ihm all das ab, was er hatte. Sein Geld, seine Kleidung, alles. Und jetzt liegt er da im Straßengraben. Mehr tot als lebendig. Zu nichts mehr in der Lage, völlig hilflos. Aber zum Glück kam der Priester vorbei. Jemand, der Gott dient. Und der kam wahrscheinlich gerade vom Tempel, seiner Kirche. War wahrscheinlich erfüllt von den ganzen Eindrücken, von der tollen Gemeinschaft, vom Gottesdienst. Und hat sehr wahrscheinlich auch dort gehört, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hat er vielleicht sogar selbst gepredigt. Und jetzt sieht er diesen armen Menschen da am Straßenkram. In größter Not. Was für eine tolle Chance, das praktisch werden zu lassen, liebe deinen Nächsten. Doch er sieht den Mann und trifft für sich eine Entscheidung. Der da, das ist nicht mein Nächster. Dreht den Kopf weg und geht weiter. Warum der Priester diese Entscheidung getroffen hat, wissen wir nicht. Hatte er selbst Angst vor den Räubern? War ihm der Mann zu schmutzig? War es ihm unangenehm, den anzufassen, so viel Blut und wer weiß, was noch für Körperflüssigkeiten? War es ihm zu viel Aufwand? Man weiß es nicht. Wie gesagt, es gibt 100 Gründe, Menschen nicht als den Nächsten sehen zu können. Und der Priester geht weiter und der Mann bleibt in seinem Leid und im Straßengraben liegen. Und kurze Zeit später kommt der Levit. Einer, der den Priestern im Tempel unterstellt war, der mehr so für die praktischen Dienste zuständig war, der auch mal anpacken konnte. Wie gut, dass der kommt. Der wird ja wohl helfen. Doch auch er trifft für sich dieselbe Entscheidung. Dieses arme Häuflein Elend da im Straßengraben, das ist nicht mein Nächster. Und lässt den Mann im Graben liegen und geht weiter, halbtot. Einige Zeit vergeht und dem Mann, dem geht es immer schlechter. Und da ist diese Silhouette von einer weiteren Person, den Weg runter von Jerusalem. Und der Überfallene bekommt vielleicht doch noch eine Chance. Doch je näher dieser dritte Mann kommt, desto deutlicher wird, das ist ein Samariter, ein Feind. Die Samariter und die Juden, die waren zutiefst verfeindet. Sie lebten zwar eng beieinander, aber wenn es nur irgendwie möglich war, machten sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Beschimpften sich, stritten sich, sprachen sich gegenseitig den Glauben ab. Und ab und zu kam es zur Gewalt. Und wenn möglich, gingen sie sich ganz weit aus dem Weg. Wenn es jemanden gab, der 100 Gründe hatte, den Überfallenen nicht als seinen Nächsten zu sehen, dann war es der Samariter. Und ich lese mal vor, was dann passiert war. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, das war richtig viel Geld, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wow. Der Mann, der wirklich keinen Grund hatte, diesen als seinen Nächsten zu sehen, hat genau das getan. Er sah ihn und er half ihm. Und das ist der Maßstab. An einer anderen Stelle fasst Jesus das mal so zusammen. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, die euch Liebe erweisen, verdient ihr da irgendwelche Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen, Jesus. Die lieben, die mir Böses tun, wie dieser Samariter, ohne Rücksicht darauf, ob ich irgendeine Gegenleistung bekomme. Die Ursprungsfrage war, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und das ist die Antwort. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und merkt ihr, wie sich da so ein gigantischer Druck aufbauen kann. Wenn das der Maßstab ist, wer soll dann bitte schön in den Himmel kommen? Mal im Ernst. Wenn nur Menschen im Himmel sind, die in jeder Lage ihren Nächsten, egal ob Freund, nerviger Kollege, schimpfender Nachbar oder Feind lieben, dann wird der Himmel ein unglaublich leerer Ort sein. Kennt ihr so diese Western, wo diese Ginsterbusche Sträucher durch die Straßen wehen? Ungefähr so. Nun gibt es vier Arten, wie Menschen darauf reagieren können. Die erste Gruppe, die kümmert sich gar nicht darum. Für sie ist die Frage nach Gott und Himmel so völlig egal. Schwierig wird es nur, wenn es diesen Gott wirklich geben sollte. Was ist, wenn er real ist? Und viele aus diesem Raum haben ihn ganz persönlich schon erlebt. Und vielleicht ist das ja ein so ganz spannendes Thema, um sich gegenseitig nachher ein bisschen kennenzulernen. Frag mal Leute, du, wie hast du Gott erlebt? Zweitens gibt es die Gruppe von Menschen, die genau wie der Schriftgelehrte versuchen, den Maßstab ein bisschen runterzuschrauben. Ja, du kannst nicht jeden lieben. Ich tue da schon so viel Gutes. Ich bin eigentlich ein ganz ordentlicher Mensch. Und das alles mag ja stimmen. Und das ist total wunderbar. Mach's weiter. Aber den Maßstab, den setzt Gott und nicht wir. Und dann gibt es die dritte Gruppe von Menschen. Menschen, die alles versuchen. Sie versuchen, jeden zu lieben. Sie kümmern sich um jeden. Sie schieben eine Extraschicht nach der nächsten. Sie reißen sich ein Bein aus, damit es jedem irgendwie gut geht. Aber irgendwann merken sie, boah, es baut so einen Druck auf. Oder es frustet. Weil man merkt, man kommt an seine Grenzen. Und dann gibt es die vierte Gruppe von Menschen. Menschen, die ehrlich sind zu sich und zu Gott. Menschen, die sagen, Gott, ich schaffe das nicht. Ich würde gerne deinen Maßstäben für dieses Leben folgen, aber ich kann es nicht. Und für diese Menschen hat Gott dieses unglaubliche Angebot. Er sagt, ja, ich sehe es. Ich sehe, dass du an deine Grenzen kommst. Ich sehe, dass du so oft schuldig wirst, weil du Gott und Menschen eben nicht lieben kannst. Und darum möchte ich dir einen Tausch anbieten. Es gibt einen, der dieses Leben so gelebt hat. Gott sagt, mein Sohn Jesus Christus hat ein Leben nach meinen Maßstäben gelebt. Er hat wirklich Gott und Menschen geliebt. Sogar am Kreuz unter größten Schmerzen hat er noch die geliebt, die dabei waren, ihn gerade umzubringen. Er, Jesus und ich, Gott, sagt Gott, bieten dir nun an, dass all das, was Jesus Gutes getan hat, dir angerechnet wird. Und all das, wo du schuldig worden bist, wo du einfach merkst, boah, ich pack's nicht, das wird Jesus angerechnet. Dafür hat er damals die Konsequenzen, die Strafe getragen. Jesus' Leben gegen dein Leben. Und wenn du später vor Gott stehst, dann wird er nicht mehr die Fehler sehen oder die Dinge, die du gemacht hast, sondern nur noch das sehen, was Jesus getan hat. Und du wirst die Ewigkeit bei Gott verbringen. Versteht ihr, dass das Gleichnis vom barmherzigen Samariter Menschen überfordern kann? Liebe deinen Nächsten. Und dir kommt da diese eine Person in den Sinn, bei der du es nicht kannst, bei der du 100 Gründe hast, es nicht zu tun. Und wenn du bei dir so einen Druck spürst oder gleichzeitig diesen Wunsch spürst und gleichzeitig deine Beschränkung, dann nimm doch dieses Angebot von Jesus an. Er bietet dir sein Leben gegen deins als Tausch an und damit das ewige Leben. Ein Leben, das nicht mit dem Tod endet. Ein Leben im Himmel. Dort, wo es keine Krankheit mehr gibt, kein Leid, kein Stottern, keine Behinderung, keine Benachteiligung mehr. Keine Tränen, kein Schmerzen, kein Geschrei. Dort, wo jeder Mensch glücklich ist, weil er in der direkten Nähe von Gott sein darf. Und dieser Tausch wird noch eine weitere Folge haben. Wer geliebt ist, der kann lieben. Und du wirst nach und nach erkennen und immer deutlicher spüren, wie Jesus dich liebt. Weil es nicht mehr um deine Leistung oder um irgendwas ankommt, sondern weil Jesus alles gemacht hat. Und das wird dazu führen, automatisch, geliebte Menschen lieben Menschen, dass du anfängst, Menschen anders zu sehen, so wie Jesus sie sieht. Und das wird dazu führen, Schritt für Schritt, in ganz kleinen Schritten oft, und mit Einbuchtung und was weiß ich. Aber es wird dazu führen, dass es dir leichter fallen wird, Menschen zu lieben. Deinen Nächsten, egal wer er ist. Aber dass dann nicht mehr unter einem Druck heraus, du musst so sein oder ich muss irgendwas gegen dieses Leid tun. Das hat alles Jesus gemacht. Sondern aus Dankbarkeiten, weil du selbst geliebt bist. Also als natürliche Folge. Und wenn du diesen Tausch noch nicht gemacht hast, aber immer wieder spürst, wie deine Liebe zu Menschen und Gott an ihre Grenzen stößt, dann sprich mich gerne nachher an, dann können wir das gemeinsam machen. Weil wir diesen Jesus haben, der wirklich jeden Menschen sieht und liebt und als unglaublich wertvoll erachtet. Und der sich einfach so wünscht, die Ewigkeit mit jedem von uns verbringen zu dürfen. Amen.